Also wir können aus Artikel 5 Absatz 1 sehr wohl ein Auskunftsrecht in Verbindung 19.4 und ein Einsichtsrecht ableiten. Wir haben es dann noch ein bisschen geschmückt mit dem Recht auf gute Verwaltung.
Plaudern mit Partsch. Wir schauen in die Akten von spannenden und spektakulären Fällen.
Moin Christoph.
Guten Morgen, Steffi.
Du hast mir geflüstert, es gibt ein Update. Wir haben kürzlich gesprochen über den Fall in einer kleinen Kommune in Schleswig-Holstein. Da wollte ein Journalist Auskunft von der Staatsanwaltschaft darüber haben, wie der Name des Verteidigers eines wegen einer Vergewaltigung Beschuldigten lautet. Und das lief nicht so gut.
Offensichtlich haben Staatsanwälte eine WhatsApp-Gruppe. Wir hatten ja in Hamburg beim OVG Erfolg gehabt mit dem Herausklagen des Namens des Strafverteidigers, um in Erfüllung der presserechtlichen Sorgfaltspflichten dem Beschuldigten, der in U-Haft saß, eine Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen. Das OVG Hamburg sah das und sagte, ja, der Name muss herausgegeben werden. Der VGH München, ebenso wie das VG München, sahen das aber anders und haben gesagt, das ist abzulehnen, weil wir dort in das Mandatsgeheimnis eingriffen, Persönlichkeitsrechte des Strafverteidigers seien zu berücksichtigen und jetzt kommt das schwierigste oder problematischste Argument. Bei der Frage nach dem Strafverteidiger sei doch Artikel 5, nämlich mit der dahinterliegenden Recherchefreiheit, gar nicht berührt. Denn man wolle ja nur den Namen sozusagen quasi einen Informanten haben und das sei nicht von der Recherchefreiheit umfasst. Dieses VGH-Urteil oder Beschluss aus München hat die Runde gemacht und plötzlich beriefen sich alle Staatsanwälte auf diese Entscheidung, um es nicht herauszugeben. Also das war binnen Tagesfrist in ganz Deutschland und selbst in Hamburg gab es dann, das finde ich dann wirklich nicht mehr zu kommentieren, die Staatsanwaltschaft, die sagte, sie würden sich jetzt nicht am OVG Hamburg ausrichten, sondern am VGH München. Ja, für einen Hamburger Staatsanwalt eine problematische Aussage. Mittlerweile ist Hamburg auch davon wieder abgerückt. Sie wollen jetzt abwarten, bis eine endgültige Entscheidung erfolgt ist. Und einen ersten Schritt für die endgültige Entscheidung haben wir jetzt versucht, nämlich wir sind in die große Lotterie in Karlsruhe eingetreten. Und ich habe also das gesamte Wochenende und auch die letzte Woche mit einer Verfassungsbeschwerde verbracht, weil wir das eben für so problematisch halten, dass Artikel 5 hier plötzlich nicht mehr einen sehr wichtigen Teil der Recherche schützen soll. Wir erinnern uns alle an das Spiegelurteil mit sehr schönen Aussagen, also 1967. Man muss den Weitblick des Bundesverfassungsgerichts damals bedenken. Die sagten, allumfassend und natürlich ist das Vorfeld eines Artikels, nämlich die Recherche, umfassend geschützt. Und es kann jetzt wirklich nicht sein, dass uns ein Staatsanwalt in München oder auch ein VGH-Richter am VGH München diktiert, was zur Recherche gehört und wen wir anfragen dürfen und wen nicht. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Dann wird es eine sehr selektive Recherche. Den dürfen Sie fragen, den aber nicht. Hier sind Sie geschützt, hier sind Sie nicht geschützt. Deshalb halten wir das für eine extrem wesentliche Entscheidung, die wir jetzt dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt haben. Also am Sonntag habe ich das Ganze abgeschickt. Und wir sehen eben doch eine Verletzung von Artikel 5. Wir sehen auch eine Verletzung von Artikel 5 in Verbindung mit 19.4. Wir erinnern uns, dass ausgerechnet der VG München und auch der VGH München vor etwa 6-7 Jahren sehr weitreichend waren, als sie sagten, man hat einen grundrechtlichen Leistungsanspruch auf Vorlage des Urteils, später sogar auf Vorlage des Strafbefehls. Und das haben die alle aus Artikel 5 und Artikel 19.4 herausgeholt. Das war also eine sehr richtige, aber dort auch weitgehende, weil es nämlich das Auskunftsrecht zum Einsichtsrecht transportiert hat bei gerichtlichen Entscheidungen. Dass ausgerechnet jetzt in München andersrum entschieden worden ist, nehmen wir an, dass das irgendein Personalunterschied, ein Besetzungsunterschied ist. Jedenfalls ist es schade, dass diese richtige Entwicklung, ich hatte ja schon mal gesagt, das ist im Prinzip eine Entwicklung zurück zu den Ursprüngen. Das Presseauskunftsrecht ist ja von den Deutschen nicht freiwillig akzeptiert worden, sondern die Amerikaner haben in ihren alliierten Besatzungszonen, dazu gehörte Bayern, sehr deutlich durchgedrückt, dass es ein Presseinformationsrecht gibt. Und das wurde dann vom Bayerischen Landtag leider so transportiert, dass man versuchte, daraus ein Auskunftsrecht zu machen. Das steht in Artikel 5 nicht. In Artikel 5 ist ein Informationszugangsrecht erstmal in Absatz 1, Satz 1 für alle und in Absatz 1, Satz 2 für die Presse. Das hat die deutsche Rechtsprechung schwer narzisstisch geprägt und die deutsche Verwaltung reduziert auf ein sehr dürres Auskunftsrecht. Ja, du lachst, aber so ist es ja. In den Posten saßen zum Großteil die alten Herrschaften und sie wollten natürlich alles andere als Einsicht geben. So, jetzt hatten wir bei 19.4 eben wieder Einsicht in das Urteil, auch eines nicht rechtskräftigen Urteils. Das ist also total spannend und eben mit im Hinblick auf Transparenz und folgend daraus die Akzeptanz von Gerichtsentscheidungen durch die Bevölkerung auch in den Strafgriffen. Ja, also ja. Wir können aus Artikel 5 Absatz 1 sehr wohl ein Auskunftsrecht in Verbindung 19.4 und ein Einsichtsrecht ableiten. Wir haben es dann noch ein bisschen geschmückt mit dem Recht auf gute Verwaltung. Das ist Artikel 41 der EU-Grundrechtscharta. Das ist mal ein neuer Versuch. Vielleicht hast du es gelesen, ein super spannendes Urteil des EuGH in der Sache von der Leyen zu ihren nicht mehr auffindbaren SMSen. Und da hat ihr ja der EuGH das nicht abgenommen, dass das nicht zu finden ist und hat ein Recht auf gute Verwaltung statuiert. Das steht da in dem 41 und hat gesagt, die Verwaltung muss das vorlegen, sonst kommt es zu Beweislastumkehr. Und nun sagen wir, was ist denn das anders? Verlange gute Verwaltung, auch von der Staatsanwaltschaft. Dazu gehört, dass man der Presse die Informationen, die sie braucht, um ihre journalistische, aber auch rechtliche Sorgfaltspflicht zu erfüllen. Wir erinnern uns, bei der Verdachtsberichterstattung muss dem Gegner eine Stellungnahme eingeräumt werden. Darum geht es. Ja, man macht Verdachtsberichterstattung kaputt, wenn man sagt, ihr könnt nicht den Gegner anhören, dann kann der nämlich sofort mit der einstweiligen Verfügung kommen und dann wird dieser Bestandteil dahin sein. Und das Problematische an dem VGH München war eben, dass er sagte, das soll für die gesamte Zeit des Ermittlungsverfahrens dauern. Das heißt, da hätte sich die Allgemeinheit auf Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft verweisen lassen müssen oder der Polizei. Und nun nehmen wir mal gerade NS-Verfahren, mein Lieblingsgebiet. Die dauern 20, 30, 40 Jahre. In der Zeit will der VGH München, ich glaube, er hat sich das nicht überlegt, praktisch ein Meinungsmonopol für die Staatsanwaltschaft schaffen. Oder auch, was sehr problematisch ist, in Bayern gibt es ja enorm viele Suizide in den JVAs. Es gibt Fehlentscheidungen, die von BGH später aufgehoben werden, dass dort die Presse während des Ermittlungsverfahrens nicht anfragen soll dürfen. Das ist nicht nachvollziehbar. Und wir hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht diese Beschwerde annimmt und entscheidet.
Es ist auf jeden Fall super spannend. Vielen Dank, dass du das so früh mit uns teilst. Ich habe so lange noch nachgedacht, weil wir diesen Fall ja schon mehrfach hatten. Wurde ja auch auf LinkedIn geteilt, auch die Entscheidung aus München. Und weißt du, was mich daran so stört? Also nicht nur der Aspekt, natürlich ist die Recherche verfassungsrechtlich geschützt, sondern mich beschäftigt vielmehr der Aspekt, wie sehr schränkt das Strafverteidiger in ihrer Arbeit ein? Weil natürlich, wenn das Ermittlungsverfahren eine Weile läuft, kannst du selber irgendwann entscheiden, wende ich mich aktiv an die Presse. Litigation PR, und ich meine jetzt nicht die negativ besetzte, sondern es gibt auch gute Litigation PR, denn die du gerade dann betreiben kannst unter Umständen, wenn es eine Person ist, die in der Öffentlichkeit steht. Und da frühzeitig zu wissen, aha, die Presse weiß das, die Presse ist dran, die Presse recherchiert. Da kann ich dann entscheiden und mit meinem Mandanten besprechen, will ich damit rausgehen oder nicht. Wenn aber die Staatsanwaltschaft mich nicht fragt, und das ist das, was ich persönlich so beanstande in diesen Verfahren. Mhm. Der Anwalt weiß es unter Umständen ja gar nicht. Wir hatten das in mehreren Fällen, du erinnerst dich. Mhm. Da wurde nicht nachgefragt. Das heißt, das landet gar nicht beim Anwalt und das schränkt letztlich seine Aktionsmöglichkeiten ein. Er muss ja nicht sagen, und ich finde, es wird gelegentlich eben auch verkannt, wenn eben diese typischen Presseerklärungen, ne? A.F. aus B. Mhm. Da weiß ja sowieso keiner, wer es ist. Da kann der Anwalt dann entscheiden, mit seinem Mandanten gemeinsam, machen wir was oder nicht. Und diese Möglichkeit wird ihm genommen. Und das finde ich aus Anwaltsperspektive auch so problematisch. Das wäre so.
Also wir haben von Strafverteidigern relativ viel Mitteilungen über alle möglichen Kanäle bekommen. Die meisten, also ich würde sagen 90%, waren so, ja, ganz klar, sollt ihr das wissen. Ich kann ja immer noch sagen, wir geben keine Auskunft. Ja, das ist ja unbenommen. Dann haben aber beide Seiten ihre Pflichten erfüllt. Ja, auch der Strafverteidiger wird ja erstmal bei seinem Mandanten anfragen, sollen wir mit denen sprechen oder nicht? Ja.
Muss er ja.
Das
natürlich
ist dann übrigens sein Mandatsgeheimnis. Ja, wenn der Mandant sagt, nee, ich will nicht, dann ist es ja klar, dass der Strafverteidiger nichts sagen darf. Aber das ist das Mandatsgeheimnis. Also hier wird, was ich wirklich schwierig finde, mit einem Hattrick oder einem Aikido-Wurf das Mandatsgeheimnis zu einem staatsschützenden Geheimnis umgebastelt. Dafür ist es nicht da.
Deswegen finde ich die Fälle so spannend. Halte uns auf jeden Fall im Update-Modus, bitte, wenn es was Neues gibt aus Karlsruhe. Ich bin gespannt. Vielen Dank, Christoph.
Sehr gerne, Steffi. Schönen Tag an dich.
Das war's für heute bei Plaudern mit Patsch. Werft einen Blick in die Shownotes. Folgt mir auf Instagram, YouTube und TikTok. Und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren.